Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts. Ich habe mir, und wer den Ochs-Podcast schon lange verfolgt, kennt meinen Gegenüber natürlich schon, Nico von Beer & Music Concerts aus Düsseldorf. Und er ist immer dann bei mir, wenn es mal wieder brennt. Und zwar, es brennt in der Live-Branche. Vor einem Jahr haben wir den letzten Podcast gemacht, haben so ein Update gemacht, wie steht es eigentlich gerade. Und jetzt kommt der Herbst, der Sommer ist so halb vorbei. Und alle dachten irgendwie, das wäre jetzt vorbei und es wäre gelutscht, der Drops mit Corona. Aber wir wissen, der Scheiß kommt wieder. Und vor allem, was noch nicht wiedergekommen ist, ist die Live-Landschaft, wie wir sie kannten. Nico, wie geht's dir?
Hallo Joachim, mir geht es gut. Das Wetter ist schön, der Sprit ist billig. Endlich die 5 Mark, die Grünen schon vor 20 Jahren gefordert haben. Ansonsten passiert wieder viel, leider nicht alles so wie es mal bis 2019 gelaufen ist. Viele Sachen werden aktuell natürlich auch abgesagt, unter anderem auch wegen 5 Mark Benzin, aber auch wegen sonstiger steigender Kosten, massiv steigender Kosten.
Da gehen wir gleich mal im Detail.
Genau, und sinkender Vorverkaufszahlen, das ist die Lage. Ansonsten geht es mir sehr gut. Ich bin immer dann hier, wenn es Deutschland schlecht geht.
Genau, antizyklisch.
Zumindest unserer kleinen Welt in Deutschland, aber jetzt geht's ja, okay.
Ja, du schriebst mir so eine Mail und ein paar Stichworte rein, irgendwie so Volkssport-Touren absagen. Täglich 1 bis 2 Tourneen werden abgesagt. Was geht da gerade? Du schriebst jetzt hier so gestern Anthrax, heute Schmutzki. Ja, was kommt noch? Was geht da gerade? Sag mir doch mal, warum werden gerade so viele Touren abgesagt? Wir gehen vielleicht dann im Detail ja nochmal drauf an, was so die Kostensituation an sich wirklich im Detail betrifft. Aber was wird da kommuniziert? Warum geht das gerade nicht? Was bekommst du da so mit?
Also ich muss dir da ja ein Lob aussprechen. Ich glaube, dass wir so im April einer der ersten waren, die dieses Ox-Fanzine-Fest in Hamburg abgesagt haben.
Und im Mai sollte es sein.
Genau, wurde glaube ich im April abgesagt, Mai sollte es sein. Und klar kommuniziert haben, dass es abgesagt werden muss, weil einfach die Verkäufe zu schlecht sind. Ich war da anfangs etwas zurückhaltend. Du hast gesagt, lass uns das so ehrlich machen. Und man stellt halt wirklich fest über den Sommer und auch bis hin jetzt, dass sehr viele Leute da einfach nicht mehr mit zurückhalten und sagen, irgendwie Schwiegermutter hat Geburtstag oder der Bus hat einen Platten, sondern ganz klar sagen, wir verkaufen nicht genug Tickets. Was vielleicht unter normalen Gesichtspunkten 2019 noch irgendwie auffangbar wäre, wenn nicht die Touringkosten wie auch die örtlichen Kosten deutlich gestiegen werden. Und da reden wir jetzt nicht von dieser handelsüblichen Inflation von 7, 8, 9%, sondern deutlich drüber. Und ich denke, das ist halt ein schlechter Hype, wenn man nur 60% der Tickets von 2018, 2019 hat, hat aber örtlich wie auch auf der Straße Kosten, die teilweise das Doppelte bis Dreifache betragen. Da überlegen sich halt viele, müssen wir das jetzt unbedingt so durchziehen und Geld verlieren, kein Geld verdienen. Das ist momentan die Sachlage und es fällt jetzt schon auf, nach dem Sommer, wo viel passiert ist, ist der September ruhiger. Aber je näher wir in den Oktober, November, Dezember kommen, wo wieder relativ viel angesetzt ist traditionell, dass da jetzt wieder einige Absagen reinplatzen. Gestern war es halt Anthrax, die gesagt haben, wir spielen nur England, wir lassen Mainland komplett raus. Eben hatte ich gesehen, dass Schmutzki komplett ihre Tournee von den Herbst ins nächste Frühjahr verschieben. Teilweise wird da gesagt, Productionskosten sind so teuer, die anderen sagen die Vorverkäufe, aber eigentlich ist es ja dasselbe. Also ich glaube auch, dass eine Band wie Anthrax, wenn sie sensationelle Vorverkäufe gehabt hätte, einfach sagen würde, wir fressen die Productionkosten, wir haben so gute Vorverkäufe, das kriegen wir schon hin. Nur die gemeinsame Mischpoke ist natürlich schlecht aus mäßigen Verkäufen und steigenden Kosten. Das ist eine ganz brisante Mischung.
Und natürlich ist jetzt für so den Musikfan da draußen, der ärgert sich einfach, warum findet das nicht statt? Aber unter kaufmännischen Aspekten ist es natürlich genauso ein Ding. Du überlegst dir, du hast einfach, typischerweise würde ich mal sagen, hat jeder Veranstalter seine Excel-Liste und gibt da rein, was ist meine Capacity, was kostet mich der Laden, wenn es nicht der eigene Club ist, sondern wie bei dir, du mietest dich irgendwo
korrekt,
ein. Ja. Was muss ich für den Club bezahlen, für die PA, fürs Catering, für die Hotels etc. pp. Und dann habe ich unten meine Liste und dann kann ich mir ausrechnen, wenn der Ticketpreis 20, 25, 30, 35, 40 Euro kosten soll, dann brauche ich so und so viele Leute, damit ich da am Schluss mit 0-0 rausgehe, was erstmal der Grundabsatz ist, dann hat man noch nichts an einem Konzert verdient.
Genau.
Und dann sieht man ja einfach mal, wie viele Leute passen in den Laden, wie viele Leute kamen vor Corona, was kann ich jetzt realistisch ansetzen? Und dann gibt man dann mal eine Zahl ein und sieht, okay.
So sieht es aus. Es ist natürlich auch immer noch das Problem, es sind immer noch verlegte Shows teilweise, wo Tickets mit Ticketpreisen gehandelt werden, die 2019 in den Vorverkauf gegangen sind oder Anfang 2020. Aber selbst auch bei neuen Shows ist es natürlich ein Problem, wenn du eine Band gebucht hast in einen 800er-Laden, die früher locker ihre 500, 600 Tickets verkauft hat. Wenn die Band jetzt nur noch 300 Tickets verkauft, der 800er-Laden aber in der Zwischenzeit das Doppelte oder fast noch mehr kostet, das ist natürlich für mich örtlich ein Problem. Es ist für die Tourneeveranstalter ein Problem und es ist natürlich auch für die Bands ein Problem, wenn sie früher einen Nightliner für 1000 Euro netto am Tag gebucht haben und müssen jetzt 2 oder 1,8 dafür zahlen oder kriegen erst gar keinen. Das ist natürlich in einer Hallengrößenordnung vielleicht nicht so relevant, die 1000 Euro mehr oder weniger, aber wenn du halt eine Band bist auf einem Niveau von 300 bis 500 Leuten pro Abend, ist das für dich schon nicht ganz unwichtig, ob du da bei selben Deals 1000 Euro mehr Kosten hast oder nicht, plus das ganze Personal von Technikern, sei es die örtlichen oder auf Tour, ist natürlich teurer geworden. Ja, und das führt gerade halt dazu, dass viele Leute sagen, brauche ich das aktuell, schiebe ich es denn nochmal? Ist eine schwierige Situation, niemand weiß ja, ob es dann nächstes Jahr wieder besser wird. Ne?
Du hast jetzt also gerade schon so Nightliner-Kosten gesagt. Ich meine, typischerweise haben wir eine Situation, dass wir, wenn wir jetzt mal von US-Bands reden, die wir alle gerne hier auf Tour sehen, wo man dann denkt, hier, warum kommen nicht so und so mal wieder, habe ich immer abgefeiert, was ist mit denen los? Es sind oftmals Bands, die in Deutschland, in Europa 2, 3, 4 Wochen auf Tour gehen. Wir kennen die US-Situation. Es sind oftmals Leute, die nicht zwingend komplett von der Musik leben, die immer noch irgendwelche Jobs nebenher haben. Wir wissen, Jens Jarach würde sagen, auch Killer müssen waschen gehen. Auch ein Roger Meret hat irgendwie einen klassischen Handwerkerjob im normalen Leben. Da ist natürlich die Sache, wie lange kannst du wegbleiben von der Arbeit? Wo kommt in der Zeit als Familienvater, Mutter, was auch immer, die Kohle her? Die Kosten steigen auch da. Und dann ist es, glaube ich, ja wahrscheinlich einfach ein Ding zu sehen. Okay, früher wusste ich, ich fahre nach Europa. Wenn es da gut läuft, dann bringe ich dann einfach ein paar tausend Euro mit. Mhm. Wenn jetzt aber all das nicht mehr passt, dann weißt du gar nicht, wird die Tour abgesagt? Wird jemand von in der Touring-Party, jemand in dem Tourtross hat Covid? Du musst das alles absagen. Diese Situation, also dass du nicht mehr sagen kannst, früher war es halt ein No-Brain. Du weißt, du fliegst nach Europa, bringst 5.000 Euro mit
und kannst
den ganzen anderen Scheiß irgendwie finanzieren. Ja. Jetzt weißt du nicht mal, bringst du die 5.000 mit, bringst du überhaupt was mit oder zahlst du noch drauf?
Das ist das Problem. Wir haben ja jetzt noch gar nicht von Corona so groß geredet. Man darf ja aktuell alles machen, das ist ja gerade gar nicht das Thema. Und trotzdem sind die Probleme da. Da gibt es natürlich noch diesen riesengroßen X-Faktor, dass es im Oktober wieder irgendwelche möglichen Regeln gibt, die sehr unterschiedlich in verschiedenen Teilen von Deutschland sind oder Europa. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Unsicherheit, die auch dann damit einhergehen kann, dass noch weniger Tickets verkauft werden. Aber wie du halt schon sagtest, das ist natürlich, es gibt jetzt auch viele Ami-Bands, die ansetzen für den Herbst. Ich meine, der Sommer war halt prallvoll, der war halt ultra voll. Deswegen lief auch vieles nicht so wie geplant.
Weil einfach
es war ein Überangebot.
3 Konzerte
Deluxe,
am gleichen Abend.
Deluxe. Ja. Ich glaube dennoch, dass das für die internationalen Künstler lohnend war, weil es natürlich im Sommer darum geht, primär die Festivals zu spielen. Die Festivals haben alle stattgefunden. Nicht alle waren erfolgreich, aber es waren doch einige auch gut besucht. Und dort gibt es natürlich gutes Geld. Deswegen würde ich sagen, diese ganzen Sommerrutschen mit den Festivals waren lohnend für die internationalen Acts. Nur wenn es natürlich in den Winter geht, wo du halt nur auf die Clubs angewiesen bist, wird das natürlich alles enger. Du hast die riesen Festivals nicht, die da richtig, richtig gute Offer raushauen, die dir vielleicht sogar eine Woche bezahlen. Wie gesagt, und wir reden jetzt einfach nur von dem Punkt, dass die Kosten enorm gestiegen sind. Die Band wird nicht im gleichen Maße bei schwächenden Absatzzahlen im Ticketbereich ihre Festgage erhöhen können. Das heißt, eigentlich müsste sie dann in der Regel mehr ins Risiko gehen. Plus, man ist natürlich gerade auf amerikanischer Seite, denke ich mal, sehr unsicher, was in Deutschland wieder passiert mit irgendwelchen Regeln. Ich glaube, auch die Amerikaner haben mitbekommen, dass wir hier einen Gesundheitsminister haben, der gerne spannende Prognosen abgibt, welcher Killer-Virus denn in 6 Wochen kommt und welcher nicht. Das verunsichert natürlich Gäste wie auch Bands, weil die Angst groß ist, dass wieder irgendwelche Regeln oder Auflagen oder Abstände installiert werden, die womöglich noch in jedem Bundesland anders sind, die halt das Touren schwer machen oder unmöglich.
Da vielleicht einen kleinen Exkurs zu einem Thema, das ich auch wieder immer wieder in den Kommentaren sehe, wenn Touren abgesagt werden. Da hatten wir im Vorfeld des Ox-Festivals auch schon Gespräche. Tickets. Leute sind ähnlich wie beim Fliegen angepisst von der Situation. Sie haben irgendwie ein Flugticket und die Kohle nimmt die Airline ganz schnell. Mhm. Aber wenn du die Kohle dann zurückhaben willst, eierst du rum, hängst in Watteschleifen und im Zweifelsfall siehst du die Kohle halt nie wieder. Das ist ein endloser Hassle, an die Kohle wieder ranzukommen. Ich habe da zum Glück, klar, ich stehe, hey, danke an dich immer. Hey Nico, geht da Gästeliste für Uschi und mich? Ja, klar geht das. Aber Leute,
die keine Erstattung bei
Leute,
Ausfall.
Leute, die ganz normal Tickets kaufen müssen, die sagen sich einfach auch, alles zigma umgelegt. Ich habe keinen Bock auf dieses Generve mit den Tickets, ja, mit der Erstattung. Du arbeitest mit, kann man einfach mal sagen, mit der Firma Eventim, haben wir beim Ox-Festival auch gemacht. Das ist für Veranstalter, glaube ich, an sich ein sehr smartes, gutes, funktionierendes System. Für User ist die User-Friendliness und die Usability nicht unbedingt immer die, hey, machen wir nochmal ein bisschen mehr Anglizismen, nicht immer die totale Super-Experience.
Ja, klar, es gibt da über den Kundenservice von Eventim sehr, sehr viele schlechte Berichte. Ich muss nicht Eventim noch reicher und noch stärker machen. Es hängen ja auch viele Konzertveranstalter an der Firma Eventim, die jetzt nicht meine direkte Konkurrenz sind, aber die auch nicht mein Leben unbedingt besser machen. Aber bis vor Corona war es halt so, du konntest Eventim, also als es noch richtige Vorverkaufsstellen gab, in jeder Dorfschenke ein Eventim-Ticket kaufen. Später gab es halt dieses Print at Home. Die Gäste konnten immer sicher sein, das ist eine safe Firma, das ist kein Fake-Händler. Es ging alles reibungslos. Jetzt mit dieser riesigen Erstattungswelle ist natürlich auch der Kundenservice in den Fokus gerückt, der wahrscheinlich nicht der allerbeste ist. Plus, dass halt das Gebühren einbehalten werden oder das zumindest so gemacht wurde, bis der Verbraucherschutz was gemacht hat. Wobei das Thema war auch vor Corona so, weil halt immer gesagt wurde, wenn ich mir ein Ticket kaufe, die Vorverkaufsstelle hat ja ihren Job gemacht. So, wenn die Band dann verlegt oder absagt, ist die Vorverkaufsgebühr halt weg, weil das muss man ja auch nachvollziehen, auch wenn es ärgerlich ist. Die Vorverkaufsstelle hat nichts mit der Veranstaltung zu tun. Die ist einfach ein Dienstleister. Das ist einfach so, wie wenn ich mir eine Zeitung im Bütchen kaufe und die Zeitung ist dann nicht so, wie ich sie haben möchte. Die Zeitung wurde ja durch einen Dienstleister verkauft. Anyway, ich verstehe das alles, verstehe da auch die Unsicherheit und würde vielleicht als Konsument, wenn ich 10 Tickets zu Hause hätte und die müsste ich noch abarbeiten, da auch vorsichtiger agieren, wenn ich jetzt neu kaufen wollen würde, denn wird wieder abgesagt, ich bleibe wieder auf 3, 4, 5 Euro Gebühren sitzen, ich muss mich wieder da irgendwo einloggen, wo die Leute mir nicht antworten. Nun könnte man daraus schlussfolgern, die Leute kaufen ultra spät, die kaufen an der Abendkasse, was aber leider so in dem Fall auch nicht ist. Also es sind ja ganz viele Konzerte, wo deutlich kommuniziert wird, kommen Sie an die Abendkasse, alles gut. Im Endeffekt ist es dort fast derselbe Preis wie der Vorverkaufspreis inklusive Gebühren. Das heißt, ich habe keinen wirtschaftlichen Schaden. Ich kann eine E-Mail schicken, ich kann anrufen, ich gehe auf die Facebook-Seite. Aber es ist halt nicht so. Es ist ein bisschen eine Entwicklung, dass die Abendkassen, die ultra schwach waren vor Corona, ein Touch besser geworden sind. Aber nicht annähernd in der Relation, dass sie das wieder aufholen, was nicht bei Eventim oder anderen Dienstleistern gekauft wird. Mhm. Also wenn ich eine Show sehen will und mir ist dieser Eventim-Hustle zu aufwendig, kaufe ich spät oder kaufe an der Abendkasse. Oder es gibt ja auch ganz viele Venues, das Zack in Düsseldorf zum Beispiel, die ein sehr gut funktionierendes Inhouse-System haben, worüber sie teilweise 70-80% der Karten verkaufen. Ich hatte dort letztens eine der wenigen ausverkauften Shows in letzter Zeit von New Model Army, wo wir nur über das Zack verkauft haben. Und das hat auch wunderbar geklappt. Und deren Kundenservice ist sicherlich volksnaher als der von Eventim. Also das als Ausrede, ne, dann kaufe ich halt einen Tag vorher, wenn ich sehe, die Band ist jetzt in Hamburg, die sind morgen in Düsseldorf, was soll da noch schief gehen? Oder ich habe kein Corona. Oder kaufe an der Abendkasse. Also das kann man leider nicht so sagen, dass der Schwung dann dort immer noch kommt.
Aber es ist natürlich, es ist, ein Stau macht ja auch nicht aus, dass plötzlich doppelt so viele Leute auf dieser Autobahn unterwegs sind, sondern dass immer diese, man merkt das ja immer an so Tagen, wo so eine Autobahn hat eine Kapazität und dann läuft das und dann hast du quasi, es ist immer im Zweifelsfall diese entscheidenden 3 oder 5 Autos zu viele, die den Stau verursachen. Ja. Das ist also ein relativ kleiner Menge an Wasser, die das Fass zum Überlaufen bringt. Ich würde jetzt mal daher theoretisieren, dass natürlich auch diese, dass das dass es nicht nur wegen der Vorverkaufssituation für die Leute schwieriger ist, dass sie da einfach hingehen. Wir sehen, die Tickets sind einfach teurer geworden, teilweise erheblich teurer geworden. Wenn man nicht von vor Corona noch welche abzuarbeiten hat, dann hast du es ja schon bezahlt, aber trotzdem, die Tickets an sich sind teurer geworden. Die Leute haben, und das kann ich so aus dem Bekanntenkreis und teilweise auch selber bestätigen, man hat sie auch so ein bisschen, das ist so schlimm zu sagen, dieses entwöhnt
das vom
Konzerte gehen.
Also wie gesagt, ich verstehe, dass der Juni, Juli in diesem Bereich, sage ich jetzt mal Hardcore, Punk, Metal, harte Gitarre, dass der total überlastet war, weil alle nachgeholt haben, alle wollten die Festivals spielen. Ich gehe ja selber privat auch noch gerne auf Konzerte und das waren teilweise, ich sage jetzt mal, Stresswochen von meinen eigenen Konzerten und anderen. Und wie macht das ein Mensch, der zwei Kinder hat und muss morgens um 7 Uhr aufstehen, der sagt dann, pass auf, dann gehe ich halt nur auf ein, zwei Shows maximal die Woche oder eine. Also das verstehe ich alles. Leider muss man halt auch sehen, dass halt selbst in den September und Oktober hineinlaufend, wo einfach nur noch ein Bruchteil dieser Festival oder dieser Tourneen sind, weil die Festivals eben weg sind, selbst da die Vorverkäufe, wir haben es ja leider selber gesehen bei der Ox-Tour mit den Satanic Surfers in Veneria, längst nicht so waren, wie sie vor Corona mal waren. Da kann man nicht mehr von Überfrachtung des Monats reden. Da kommt dann eher dieses Thema ins Spiel.
Entwöhnung
der Leute. Gerade auch bei einer Zielgruppe über 35, 40. Also es ist auffällig, dass sehr viele Themen bei jungen Leuten, nicht alle, aber dass die normal laufen, wie vor Corona. Du hast ja gesehen, dass so ein Paruka Will Festival oder auch ein Rock am Ring, wo mittlerweile viele Junge hingehen, dass das sehr gut besucht war. Dass bei älteren Leuten eine Entwöhnung stattgefunden hat, die sich dann vielleicht auch sagen, okay, ich habe jetzt Life of Agony 2,5 Jahre nicht mehr gesehen, dann gucke ich sie mir auch ein Jahr nicht mehr an und gehe dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr hin. Das ist natürlich ein viel schwerwiegenderes Problem, weil da muss man halt gucken, wie man die Leute wieder ins Spiel bekommt. Oder es wird einfach auch so sein, so dramatisch sich das anhört, dass die galoppierende Konzertwirtschaft, die wirklich 2017, 2018, 2019
von Helene, extrem heiß gelaufen war.
Von Helene Fischer im Stadion, Tote Hosen bis zu irgendwelchen Jugendzentrum-Konzerten. Also auch da gab es schon Flops, keine Frage. Auch da gab es schon Flops und Sachen unter Erwartung. Aber generell waren die Besucherzahlen ja die letzten 5 Jahre vor der Krise in Relation zu Anfang der Nuller, Ende der Nuller deutlich höher, deutlich höher. Dass man da jetzt wieder zurückgestuft wird auf ein Niveau, wo man sich einfach wieder an neue Besucherzahlen, so nach dem Motto, der Hype ist vorbei. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist, aber das kann sein, dass das jetzt noch 1, 2, 3 Jahre dauert. Immer vorausgesetzt, wir haben da jetzt keine riesen Corona-Einschränkungen, bis diese Zahlen wieder erreicht werden. Vielleicht werden sie auch nie wieder erreicht. Mhm. Wie du schon sagtest, vielleicht ist die Netflix das neue Ausgehen. Ich weiß es nicht. Muss man sehen, aber vielleicht sollte man sich da auch an kleinere Zahlen gewöhnen.
Zielgruppen. Du redest, hast gerade schon gesagt, so ja, bei jüngeren Leuten, sagen wir auch mal Menschen, die jetzt zu Beginn von Corona gerade Abi gemacht haben oder Oberstufe waren, die sind jetzt, also wir reden von Anfang 2020, wir sind jetzt, Anfang 2020, wann ging es hier los? Anfang 2020 ging es los.
Ja, März 2020.
Ja, genau, und wir sind jetzt im Herbst 2022. Die natürlich jetzt dann, die haben angefangen zu studieren, die sind jetzt heiß drauf, in einer anderen Stadt zu sein, rauszugehen, einfach was zu sehen, genau das, wo immer kam, ey, Corona klaut uns die Jugend, kann man total nachvollziehen, dieses Ding. Dass da natürlich vielleicht ein höherer
Nachholbedarf
und höhere, ich nenne es mal so, Risikofreudigkeit besteht, ja. Während Leute, die eben schon alle Bands ein paar Mal gesehen haben, natürlich sich genau überlegen, das hat man gerade schon. Wo geht man hin? Bedeutet das aber auch jetzt, und das ist die Frage an dich als Booker, als Veranstalter, dass man sich ja vielleicht auch ein bisschen genauer anschaut, was früher ja nicht der Punkt war, in dem Maße, was ist die Zielgruppe für das Ding? Packe ich das an oder habe ich da die Erwartung, dass ja eh nur die alten Säcke kommen und die kommen ja im Zweifelsfall nicht?
Ich versuche da eine Formel rauszufinden. Es gibt ja aber durchaus auf der anderen Seite auch alte Sachen, die dann komischerweise wieder laufen. Also es ist, Man muss das jetzt abwarten. Es wird da sicherlich einen Unterschied geben zwischen diesem draußen und drinnen, auf alle Fälle. Aber es waren auch im Sommer drinnen Sachen, die trotzdem okay waren, auch wenn es jetzt nicht die Regel war, sondern eher in der Minderheit. Und man muss natürlich auch gucken, dass man die passenden Themen rankriegt. Ich kann ja jetzt nicht auf Teufel komm raus nur Sachen machen, wo ich weiß, es kommen junge Leute, aber die Band hatte auch ohne diese Krise gar nicht das Standing, um dann ausreichend Tickets zu verkaufen. Dann nehme ich natürlich lieber in Kauf, dass ich vielleicht eine alteingesessene Band habe, die vielleicht nicht mehr ihre 1000 Leute zieht, sondern nur noch ihre 600, die aber dann immer noch okay sind für den Abend. Das muss man natürlich immer alles in Relation sehen. Wenn sich dann die Gagen anpassen, wahrscheinlich die Ticketpreise hochgehen, dann, also ich würde das jetzt nicht zielgruppenabhängig machen, ich würde eher bestehende Themen in der Erwartungshaltung justieren. Dann müssen natürlich alle mit justieren und da sind wir wieder beim nächsten Problem. Wenn ich dann halt als Band steigende Kosten habe, bekomme aber gesagt, ich verkaufe nur noch 60% der Tickets, also gibt es weniger Geld, ist das erstmal eine Maßnahme, die nicht überall für Applaus sorgt.
Das ist jetzt, wäre genau meine nächste Frage gewesen und sie ist es jetzt auch. Wie kommuniziert man mit den Agenten, mit den Managern, mit den Bookern von den Tourveranstaltern, die an dich rantreten oder an die du herantrittst, sagst, hey, würde ich gerne machen das Konzert, oder die wollen, hey, wer gibt Gebote ab hier, Raum Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet. Wie redet man mit denen? Es ist natürlich ein klassischer Interessengegensatz. Die versuchen das Beste für ihre Kunden, Kundinnen rauszuholen, also die Bands, sprich das Maximum an Kohle. Gleichzeitig bist du derjenige, der dann abbremsen muss und gleichzeitig willst du im Zweifelsfall das Ding ja haben, damit nicht irgendwie jemand anderes, der auch in der Region Konzerte veranstaltet, das dann macht. Also wie verhandelst du da? Wie geht man da miteinander um und wie ist das wechselseitige Verständnis für die Situation?
Also aktuell sind halt auch noch für den Herbst, teilweise bis Anfang nächsten Jahres, viele alte Sachen, die quasi nachgeholt werden, wo sich die Frage nicht stellt. Aber generell, klar, muss man das justieren mit neuen Themen. Das wird dann gerne auch über den Ticketpreis gemacht, dass man sagt, okay, wir müssen hier mehr nehmen oder deutlich mehr nehmen. Auf der anderen Seite brauchen die Künstler ja auch irgendwelche Konzerte. Und wenn sie natürlich wissen, in einer Zeit, wo auch die örtlichen deutlich höhere Kosten haben und weniger Tickets verkaufen, werden sie halt nicht weiter mitkommen mit irgendwelchen utopischen Forderungen. Also es ist dann durchaus doch schon so, dass die Gagen ähnlich sind wie vor der Krise oder ein bisschen höher und man dann halt versucht, durch den Ticketpreis was aufzufangen. Aber die Band will ja auch, wenn sie sich entscheidet, nach Europa zu kommen, spielen. Und die müssen ja auch Leute finden oder Leute finden, die das wirtschaftlich machen. Von daher ist das, glaube ich, so ein Effekt, der sich automatisch anpasst, weil du findest zwar immer mal ein paar Leute, die dann wild sind und dann vielleicht utopische Sachen zahlen, aber wenn du halt viel spielen willst, bist du dann schon auf verlässliche Partner angewiesen und dann musst du halt auch realistische Gagen in Kauf nehmen und wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass alleine an den Gagen bei der Kostenentwicklung weniger hängen bleibt als früher, was meines Erachtens einige Künstler über das Merchandise wettmachen, so wie ich das im Sommer über gesehen habe. Also da habe ich bei einigen Bands Sprünge gesehen, die vorher 18 Euro für ein T-Shirt genommen haben, die jetzt 30 dafür nehmen. Das ist eine freie Welt, sollen sie machen, aber meines Erachtens ist die T-Shirt-Preisentwicklung nicht um diese 12 Euro gestiegen, sondern vielleicht von 4 Euro auf 7 Euro. Also wir reden über 2, 3 Euro. Klar, der Typ, der das T-Shirt verkauft, kriegt wahrscheinlich auch 50, 60 Euro mehr am Abend. Aber klar, das lese ich so, dass man dadurch natürlich versucht, Kosten auf Tour rauszuholen, die durch die Gage nicht so gedeckelt sind. Und dann ist natürlich aber auch immer die Frage, dasselbe Problem habe ich ja auch bei Ticketpreisen, wenn ich zu hoch gehe, verprelle ich die Leute. Das muss ich bei Ticketpreisen sehen, weil wenn ich dann zu hoch gehe, habe ich auch immer wieder einige Leute, die sagen, ist mir zu teuer, ich bleibe weg. Dasselbe ist halt auch bei T-Shirts. Ich bin da manchmal der Meinung, wenn sie es auf 25 erhöhen würden statt auf 30, wäre dasselbe, weil sie immer Leute hast für den 30er. Ne? Aber das ist deren Sache, da will ich mich nicht einmischen. Nein, also ich denke, dass einige Künstler auch in Kauf nehmen, besser die Euro-Tour so spielen, weniger verdienen, als gar nicht spielen.
Ticketpreise, klar, ist natürlich genau ein Ding. Also der typische Konzertabend bei Lohnabschlüssen, die jetzt im Augenblick noch nicht das Ganze auffangen, was wir jetzt gerade an Inflation haben, ist natürlich einfach ein Punkt, dass man heutzutage ja schnell mal bei 30, 35 Euro für das Ticket ist. Dann musst du noch auf das Konzert fahren. Wenn du jetzt mal aus im eher ländlichen Raum bist, hast du da schon mal irgendwie... Klar, kannst mit Kumpels fahren, aber sind vielleicht auch mal 100 Kilometer einfach die Strecke, Spritkosten, wo man früher sagt, ja komm, passt schon, ist ein Thema. Du hast die Getränkepreise, die definitiv in den Clubs steigen werden, können wir gleich sagen, was du da beobachtet hast. Die Merchpreise, also man kann also als Einzelperson an so einem Konzertabend ja schon also die 70, 80 Euro Grenze pro Person schon schnell knacken.
Definitiv. Wobei, ich kann da natürlich jetzt nicht für alle reden. Also wenn man natürlich ultra knapp ist mit dem Geld, mag das ein Unterschied sein. Wenn man etwas älter ist, hat einen gesettelten Job. Ich weiß nicht, wenn ich sonst die Preisentwicklung sehe, ich glaube, wenn die Leute in Urlaub fahren, wenn sie früher für 1500 Euro oder 1200 Euro in Urlaub gefahren sind, würde ich jetzt sagen, kostet der Urlaub wahrscheinlich 1800, 1900. Ich weiß nicht, ob dann unbedingt jemand wegbleibt, weil das Ticket nicht mehr 28 kostet, sondern 33, 34.
Aber die Leute sagen sich natürlich auch, und das ist jetzt, ich bin jetzt hier die Cassandra.
Vielleicht machen die ein Konzert weniger dann, das ist dann mein Konzert.
Oder sie schauen sich an und sagen so, oh scheiße, wenn ich sehe, was irgendwie die Strom und Gas irgendwie Abschläge. Und das hat ja, es hat ganz gut gereicht, aber plötzlich haben wir dann hier vielleicht mit unserer Wohnung statt 1500 Euro im Jahr, 3000, 4000 im Jahr. Ich glaube, wir schrauben jetzt mal so ein bisschen runter.
Also ganz ehrlich, um das pauschal zu sagen, es hilft natürlich niemandem, wenn Leute weniger Geld zur Verfügung haben, weil essentielle Kosten massiv steigen. Das hilft mir auch nicht. Klar, wenn wir dann jetzt wieder in eine Lohnpreisspirale, nennt man das, glaube ich, kommen, dann werden natürlich auch trotzdem wieder für alle alles teurer, weil wenn du dann halt an die Bude gehst, kostet die Pommes auch nochmal 50 Cent mehr, weil halt der Mitarbeiter in dieser Lohnpreisspirale nach oben gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber klar, es ist halt ein Problem, auch mit dem Benzin und der sonstigen Inflation, dass Leute wahrscheinlich sagen werden, ich muss nicht so dringend zum 11. Mal Bad Religion oder Lagwagon sehen, weil ich das Geld für andere Sachen brauche. Natürlich wird es auch Leute geben, die sagen, okay, das sind jetzt nicht für mich die ausschlaggebenden Preise, ich habe da genug Geld verdient, ich gehe trotzdem hin, weil im Kino zahle ich mittlerweile auch 17, 18 Euro, dann kann ich halt auch für Lagwagon 30, 35 zahlen. Aber klar, unterm Strich wird das halt noch das nächste Problem, wenn das weiter so rapide nach oben geht mit der Inflation, dass der Freizeitmarkt leiden könnte. Auf der anderen Seite gibt es auch Statistiken, die mal besagt haben, je schlechter es den Leuten geht mit Krisen und Kriegen, dieses gesamte Entertainment, Gastronomieangebot als Ausgleich wird dann teilweise, da habe ich mal irgendwie gelesen, mehr in Anspruch genommen, weil die Leute vielleicht sagen, ich kann nicht mehr so toll in Urlaub fahren, ich kann nur noch, ohne jetzt Holland schlecht zu machen, nach Holland fahren. Da spare ich mir halt den Tausender, aber dann laube ich zu Beer- und Music-Konzerten ohne Ende und gebe dann noch Trinkgeld an der Abendkasse und sauf richtig. Also da gibt es wirklich auch Statistiken, aber klar, mir macht das gerade auch keinen Spaß. So, weder an der Tankstelle, noch wenn ich irgendwelche Rechnungen bekomme von Dienstleistern und dementsprechend, aber so ist halt die Welt und so müssen wir jetzt da gerade mit arbeiten und hoffen, dass sich das wieder justiert.
Nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sagen Clubs zu dir, in welcher Größenordnung erhöhen die ihre Miete und ihre Fixkosten? Man muss das sehen, so ein Club hat, wir haben ja hier in Solingen unseren Verein Waldmeister und haben da unser eigenes Ding. Wenn ich da sehe, was wir an Strom halt da ist eine schicke Anlage drin, sind aber auch zwei Bierkühlschränke und so weiter. Wenn ich da sehe, was da an Kilowatt an Strom rausgeblasen wird, wo wir denken, okay, das hat ja auf der No Uncommerce Basis und Bier 1 Euro und so weiter, hat das alles immer gut gepasst. Da sehen wir am Sonntag Hauptversammlung und da sehen wir schon, okay, über diese Kostensituation müssen wir reden. Und jetzt ein kommerzieller Club, der hat natürlich, klar, Stromkosten, Licht. Du hast die Leute an der Theke, du hast den Mindestlohn, der jetzt steigt.
Es wird geheizt und so weiter, es gibt warmes Wasser und so weiter.
In welcher Größenordnung kommen die Leute auf dich zu und sagen, das ist jetzt die neue Miete für den Laden hier?
Also ohne da jetzt namentlich, aber es gab natürlich viele Gespräche nach diesem wieder Run ab März, nachdem es wieder losging, wo man generell dann schon mal reden musste. Also billiger ist nichts geworden leider. Es gibt einige Clubs, das sind jetzt auch keine 200-Mann-Kneipen, sondern schon Größenordnung 800 bis 1300, die ganz moderat angepasst haben. Es ist halt ein Personalproblem gerade, dass halt ein technisches Personal schon deutlich teurer geworden ist. Da können die Clubs auch nichts machen. Aber die sonst moderat angepasst haben, bis halt zu Venues, die, das Doppelte oder das Dreifache mittlerweile nehmen. Das Dreifache ist sicherlich die Seltenheit, aber es ist schon deutlich teurer geworden und auch deutlich teurer als die Gesamtinflation in Deutschland mit 7-8%. Also das kann man sagen, der Dienstleistersektor. Und wir reden von einem Standpunkt, die Gespräche waren zwischen März und jetzt im Sommer so. das Ende ist ja noch nicht in Sicht. Also wenn jetzt die große Strompreiserhöhung kommt im Oktober, November, wenn die Gasrechnungen dann kommen, wenn das dann benötigt wird in den Clubs, nicht, dass das nochmal neue Gespräche gibt. Also das ist schon nicht so ganz lustig gerade. Und das ist ja insgesamt auch einfach das Problem. Wenn du dann halt nur 60% der Tickets von 2019 verkaufst, hast aber diese neuen Konditionen, die meistens dann nicht sofort gelten, sondern mit einem etwas Vorlauf, macht das gerade nicht so richtig Spaß, da viele neue Sachen reinzubuchen, weil man A nicht weiß, wer kauft noch ein Ticket, und die Kosten sind halt enorm gestiegen. Ist halt unlustig. Ist auch meistens so, dass es billiger wird es nimmer. Also ich glaube nicht, dass, selbst wenn sich das alles wieder reguliert mit Ukraine, etc., mit der ganzen Versorgung, ich habe selten erlebt, dass es dann wieder, klar, an der Zapfsäule und so weiter wird das auch mal wieder runtergehen, aber wenn halt Dienstleister einmal teurer sind, es wird halt stagnieren. Vielleicht kommt auch wieder hoffentlich mehr Personal in diesen Markt mit zunehmender Sicherheit, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Preise sich auch wieder ein bisschen regulieren. Aber alles andere ist natürlich schwierig, wenn erstmal neue Mietpreise geschrieben sind. So, da findest du selten Leute, die nach einem Jahr sagen, ach, ich gehe jetzt doch mal wieder auf den alten Stand. Ne? Also leider, glaube ich, wird das dann auch erstmal über die Tickets teilweise laufen, wo man einfach hoffen kann, dass die Leute mitgehen.
Tja. Oder bis zu welchem Punkt die Leute mitkommen.
Was ich schon glaube, weil wir reden jetzt nicht, also ein 25-Euro-Konzert wird ja jetzt nicht 50 kosten. Da muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ich denke mal, das ist immer von Band, Agentur, Management abhängig. Das kann ich auch nicht alleine entscheiden in der Regel. Ich würde jetzt mal sagen, dass ein 25-Euro-Konzert, was irgendwie Anfang 2020 stattgefunden hat, wenn die Band noch in derselben Kapazität spielt, dass das jetzt in den Vorverkauf gehen würde, wahrscheinlich für 30 Euro. 31 Euro. Das sind dann halt 5, 6 Euro mehr. Wir sind ja schon noch in so einer Preiskategorie. Ich bin nicht Robbie Williams Veranstalter, ich mache nicht Helene Fischer. Ne, das sind meistens Ticketpreise im Vorverkauf unter 35, unter 40 Euro in der Regel. Da würde ich jetzt so sagen, dass die Preisentwicklung über diese 3, 4 Jahre, wobei man auch sagen muss, dass auch damals die Tickets alle 1, 2 Jahre 1, 2 Euro teurer wurden. Also ich würde jetzt mal so grob sagen, das damalige 25-Euro-Ticket ist jetzt ein 30-Euro-Ticket plus Gebühren. Und wenn man das dann in Relation sieht zu allen anderen Steigerungen, dass ich damals ein Brötchen für 22 Cent bekommen habe und jetzt für 45, finde ich diese 5, 6 Euro mehr in diesem, wir reden ja halt hier über Punk-Hardcore-Metal-Shows. Wir reden ja jetzt halt nicht über diese riesen Arena-Shows. Finde ich das noch eigentlich verkraftbar. Aber klar, der Mensch geht nicht nur auf ein Konzert, er geht auf viele.
Und halt wir müssen immer ganz klar sehen, und das sehe ich auch bei manchen Abonnenten und Abonnentinnen, die sagen so, ey, Leute, ich muss einfach gucken. Abo kann ich mir im Augenblick einfach nicht mehr leisten. Das ist, ich denke, wir reden jetzt, und klar gibt es eine Menge, Anführungszeichen, Normalverdienende, ja, die in unserer Szene aktiv sind, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, für die die Musik auf jeden Fall ein absolutes Grundbedürfnis und wichtig ist, die aber einfach schon von jeher schauen mussten, wie kriegen sie den Arsch an die Wand, und da ist natürlich, kann ich mir auf dem Konzert noch ein Bier leisten oder nicht, halt genau die Frage, sind dann diese 5 oder 6 oder 7 Euro.
Ich denke, die Gruppe wird größer sein. Ich meine, es gab immer schon Leute, die sich auch gerne bei Punkrock-Konzerten über Eintrittsreise beschwert haben. Es ist ja auch eine freie Welt, du kannst sagen, was du möchtest in einem respektablen Rahmen. Aber ich glaube, die Leute, die sich das dann wirklich nicht leisten konnten, ich glaube, dass diese Gruppe einfach jetzt in der Situation größer wird. Dass es dann nicht mehr ist, ich möchte das nicht ausgeben oder ich habe da keinen Spaß dran, das auszugeben, sondern ich muss echt gucken, was ich mit diesem Geld mache. Schon wenn es das normale kosten würde, würde ich gucken, aber jetzt ist es dann auch noch teurer geworden, so, jetzt ist dann meine Anfahrt noch teurer geworden, kann ich das noch? Und man muss sehen, ich hoffe, dass es alles nicht so schlimm kommt, wie es medial angekündigt wird, aber klar, es gibt natürlich auch jetzt viele, viele schlechte Meldungen, es wird alles teurer und es wird kommuniziert, es wird alles noch viel teurer, das große Ende kommt noch. Klar, wenn ich dann halt gucken müsste, ob ich dann irgendwie meine Stromrechnung oder sonst was bezahle, dann würde ich mir halt auch dreimal überlegen, ob ich jetzt für den Januar mir eine Karte für irgendeine Punkrock- oder Hardcore-Band kaufe. So. Wenn ich natürlich das Over habe, sage ich, okay, die 35 Euro machen es auch nicht fett. Aber ich glaube, dass, da hast du recht, dass die Gruppe derjenigen, die da wirklich nicht gucken wollen, sondern gucken müssen, ob es noch reicht, dass die wahrscheinlich größer geworden ist.
Nun ist es aber auch so, dass es ja auch in dieser ganzen Szene den totalen DIY-Bereich noch gibt. Das hat schon immer die Hardcore-Punk-Szene ausgezeichnet. wirklich DIY, also sprich in kleinen, in autonomen Zentren etc., wo einfach klar ist, dass dort mit Freiwilligen gearbeitet wird. Auch dort sind natürlich so Faktoren wie Stromkosten, Heizung sind ein Faktor, den man im Blick haben muss. Klar. Aber das Thekenpersonal arbeitet in der Regel auf Ehrenamtsbasis dort. Das Booking läuft auf Ehrenamtsbasis. Ja. Natürlich, Kosten, die du nicht hast, musst du nicht auffangen. Musst du auch nicht weitergeben. Sagen wir so, es war ja, glaube ich, noch nie wirklich ein Bands Do It Buchs in dieser Größenordnung. Es sind nicht unbedingt die Bands, die jetzt in so totalen DIY-Venues spielen, weil einfach auch da schon oftmals nicht die Garantiegagen irgendwie gezahlt werden.
Es gibt keine Riesenüberschneidung, aber auch ich habe schon mal MDC oder sowas veranstaltet, die auch immer noch im AK 47 oder im AZ Mülheim zum Glück spielen. Also klar, so in der Regel sind die Bands dann wahrscheinlich auch von den Ticketpreisen einfach zu teuer, um dort zu spielen. Aber kleine Überschneidung gibt es schon.
Ist es jetzt einfach mal so, wenn dann vielleicht tatsächlich, und das, ich weiß, das betrifft dich natürlich ganz grundsätzlich wirtschaftlich im Zweifelsfall, aber trotzdem mal so, ist es vielleicht auch einfach so ein Ding, wo man natürlich einige fette Jahre hatte. Fett klingt jetzt doof, bitte versteh mich nicht falsch, aber einfach, wo man sagt, hey, das funktioniert, das ist ein cooles Geschäftsmodell, wo aber bestimmte Dinge einfach wieder auf so einen DIY-Faktor-Basis runtergehen, weil einfach klar ist, in dem total kommerziellen Bereich funktioniert das halt nicht. Und es gibt halt tatsächlich auch eine Menge Bands, und da sind wir vielleicht dann auch bei so einer weiteren Frage danach noch, die einfach sagen, Konzert ist Konzert und dann gehe ich halt nicht zu dem großen Namen, gehe ich halt Hauptsache, ich sehe meine Leute, gehe auf das Konzert und da ist es billiger, da ist es Bier billiger und Eintritt ist billiger, cool, gehe ich halt da jetzt hin. Hauptsache, ich habe meine Freizeitgestaltung. Also wie, hast du solche Gedanken im Kopf?
Ich bin schon der Meinung, es waren sehr gute Jahre und ich glaube, auch wenn das wehtut, müsste man sich jetzt erstmal damit anfreunden, dass alles was kleiner wird. Ich war ja schon immer irgendwie, natürlich bin ich kommerziell, ein bisschen kommerzieller Veranstalter, gar keine Frage.
Aber du bist jetzt nicht unter den großen Haien.
Ich bin jetzt nicht unter den großen Haien mit 50 Angestellten und so weiter. Also irgendwie, auch wenn das einige Leute nicht gerne hören, war das immer schon so relativ DIY, auch relativ oldschool. Es ist natürlich aktuell auch gegen Geld nicht ganz einfach, fähiges Personal zu finden. Ich meine, die Presse verfolgen wir ja überall, von der Gastronomie, von der Hotelbranche. Ich glaube, es war mal angesagter für junge Leute, das war allerdings auch schon kurz vor Corona so, irgendwie in der Eventbranche zu arbeiten. Dieser Hype ist einfach vorbei, das merkt man auch bei irgendwelchen Helfern oder Aushilfen.
Wer will Tontechniker werden?
Ja. Genau. Plus du hast jetzt einfach das Problem, viele Leute haben sich da normale Jobs gesucht, krisensichere Jobs, weiß ich nicht, fahren jetzt irgendwie für Amazon oder sonst was. Es ist einfach ein Problem, Personal zu finden, auch gegen Geld, gegen normales Geld. So. Wenn die DIY-Szene da ihre Leute noch hat, klar, ich kann mir das natürlich vorstellen, wenn alle Leute das ehrenamtlich machen und neben ihrem normalen Beruf, ist das kein Problem. Ob das jetzt für mich, die Strukturen sind ähnlich. Klar, man merkt halt manchmal schon bei kleineren Konzerten, dass da Personalprobleme sind, wo man dann einfach auch mit weniger Personal die Show durchführen muss. Was vielleicht früher hätte man gesagt, nee, können wir nicht bringen oder sonst was. Das ist jetzt einfach so. Da hat auch jeder Verständnis für. Aber ansonsten waren jetzt meine Strukturen ja noch nie so riesig groß, dass ich da jetzt irgendwie die riesige Autoflotte verkaufen müsste und wieder zurückfahren müsste und so weiter. Ich denke auch, dass beide Szenen. Es gibt auch nach wie vor Bands und gerade auch mit steigenden Eintrittspreisen, die trotzdem professionell spielen wollen, beziehungsweise auch da spielen wollen, wo Risiko eingegangen wird und Risiko kostet halt immer, das ist halt so. Und andere Bands spielen halt gerne in irgendwelchen Squad-Bereichen, aber viele Bands sind ja auch einfach zu groß dafür, das muss man so sagen. Ich als Musikliebhaber würde auch gerne eine Band wie Lagwagon im AK 47 sehen, das wird eine super geile Show, aber ich glaube Lagwagon hätten keinen Spaß daran, die haben es ja früher mal gemacht, aber eine flächendeckte Europatour in 180er ex-besetzten Häusern zu spielen für 7 Euro Abendkasse, ich glaube, das ist nicht mehr deren Anliegen, das muss man einfach so sagen, was auch völlig okay ist, und dann geht man dann halt in die Live-Music-Hall.
Aber das macht ja im Zweifelsfall auch Raum für, schafft Freiraum für neue Entwicklungen, für andere Dinge. Und so eine Frage, die sich daran anschließt, ist, wie verhält es sich eben mit, oder sagen wir so, es war immer das eher kolportiert, als dass es vielleicht ein reales Problem war, aber warum habe ich als deutsche Band irgendwie, ich komme immer erst an zweiter oder dritter Stelle, die ganzen Ami-Bands, die werden ja überall als erstes gebucht und sind viel beliebter. Ist es jetzt, wenn es für US-Bands ein höheres Risiko ist, oder sie eher zurückschrecken, dieses Risiko einzugehen, nach Europa zu kommen, wegen der Kostensituation, Unübersichtlichkeit. Naja, eine Band aus Bonn oder sowas, die kann halt mal für ein Konzert auch nach Süddeutschland fahren oder nach Hamburg oder ins Ruhrgebiet. Die haben ihren eigenen Van, die haben ihre die können das halt mal ebenso machen. Haben die jetzt eigentlich vielleicht tatsächlich in so einer Situation einen Vorteil gegenüber anderen Bands, weil sie einfach schneller und einfacher und kostengünstiger verfügbar sind?
Also ich habe das während dieser gesamten Corona-Krise, als wir da auch viel so Sitzplatzkonzerte gemacht haben, so ein bisschen gemerkt, dass halt die ganzen Internationalen nicht gekommen sind, beziehungsweise die Amis nicht. Das dann schon für die ein oder andere deutsche oder europäische Band ist so aussah, als wenn mal ein bisschen mehr passieren würde. Wobei sich das dann halt auch leider relativiert hat, weil auch dann sind irgendwie nicht bedeutend mehr Leute zur Show gekommen. Jetzt hatten wir ja diesen riesen Sommer, wo gefühlt fast alle Amis da waren. Also ich glaube, da würde ich eher davon sprechen, dass es für nationale Bands der zweiten, dritten Liga noch viel schwerer war, auf irgendein Festival zu kommen oder irgendeinen Slot zu kriegen, weil halt alle da sind, die irgendwie ewig nicht da waren. Das wird sich jetzt im Herbst zeigen, ob das dann mit diesen ganzen Absagen wieder so wird, dass dann regionale oder nur, ich bezweifle das halt, weil halt die Touren ja abgesagt werden aufgrund der Zurückhaltung der Besucher. Und jetzt würde es mich dann sehr wundern, wenn die Zurückhaltung der Besucher beim nationalen Act auf einmal aufgebrochen wird. Also ich glaube, das ist einfach auch für die Bands nicht toll, weil die Gesamtnachfrage eher übersichtlich oder verhalten ist. Deswegen sehe ich da, glaube ich, aktuell keinen Vorteil, nee.
Wie ist es mit Venues, mit Clubs, mit Veranstaltungsorten? Wurde ja auch schon geunkt, dass es da ein Veranstaltungsorte- und Clubsterben geben könnte. Wie sind deine Beobachtungen? Ist da bereits schon was weggebrochen? Wird das ein bisschen dünner, das Angebot, woraus du auswählen kannst? Oder wie ist die Situation?
Eigentlich, also woraus ich auswählen kann, ich würde sagen, das sind so 15 bis 20 Venues, größtenteils in NRW, ist da überhaupt nichts weggebrochen. Also man muss auch sehr deutlich sagen, ich kann da jetzt nicht für Kleinunternehmer oder Solo-Selbstständige reden, aber das Hilfenpaket war nach anfänglichem, ich sage jetzt mal Anlaufproblemen, dann gab es ja diesen ganzen Alarmstufe Rotwirbel und dann ging es eigentlich gut los. Noch immer gibt es ja Initiativen, Kulturförderung und so weiter, ne? Oder irgendwelche Absagegelder. Und so, das spiegelt sich ja auch eins zu eins wieder, diese Aussage von mir, in dieser Clublandschaft. Es sind ja wirklich, klar gibt es den einen oder anderen Club, aber ich würde behaupten, dass von 20 Clubs, die vor Corona da waren, immer noch mindestens 18 am Start sind. Und das ist primär natürlich, weil die Überbrückungshilfe hat jeder bekommen, um die Kosten zu deckeln. Okay, ich kann natürlich von der Kostendeckung nicht mal ein Brötchen bezahlen, ich verdiene nichts. Es gab aber auch relativ viel Investitionen in Lüftungsanlagen, in Multimedia, in Digitalisierung und so weiter. Dann gab es ja diese Umsatzhilfen, die, glaube ich, für alle gar nicht so schlimm waren, um das mal so zu formulieren. Also ich glaube schon, dass dieses Bild, und das soll sich jeder selber fragen, aber dass 95-98% der Venues immer noch da sind, dass man das schon deutlich den Hilfen zu verdanken hat, weil anders kann ich mir es nicht erklären. Und ich glaube, wenn du einmal durchgehst, wo du früher hingefahren bist von Gebäude 9, Musikbunker, Turok, gut, zack, ist eh ein subventionierter Laden, aber Sputnikhalle Münster, Matrix Bochum, wir können jetzt alles, Sonic Ballroom Köln, MTC Köln, die sind ja alle noch da. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und ich glaube nicht, dass die alle noch da sind, weil sie einen reichen Papa haben oder weil sie nebenbei Kokain verkauft haben.
Ist das Glas also halb leer oder halb voll im Augenblick? Halb voll?
Naja, es ist ja nun mal so, dass diese ganzen Hilfen und diese Unterstützung ausgelaufen sind, teilweise noch laufen, aber irgendwann auslaufen werden und man natürlich einfach wieder auf das normale Niveau zurück will. Jetzt ist halt die Frage, ob das große Problem erst kommt, wenn irgendwann diese ganzen Neustartkultur, etc., wenn das alles nicht mehr greift. Und dann die Venues mit ihren riesen realen Kosten dort stehen und immer noch nur 50% der Besucher kommen. Ich weiß es nicht. Ist, kann sich natürlich auch alles wieder, die Leute, die sich entwöhnt haben, gewöhnen sich wieder ein bisschen mehr und es geht wieder alles hoch. Das ist so eine Glaskugel. Also
und man darf nicht vergessen, Prognosen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, sind immer schwierig.
Sind immer schwierig und wir reden ja nur über das Hier und Jetzt. Ich meine, niemand redet davon, wenn dann wieder irgendwelche Abstandsregeln kommen sollten, was ich nicht hoffe. Dann haben wir ja wieder ein neues, altes Problem. Wir reden ja jetzt nur von gar keine Maßnahmen, alles ist frei, total freie Welt, du kannst kommen und kaufen.
Und da rumpelt es schon.
Genau, und da rumpelt es schon, weil alles teuer, zu wenig kaufen. Wie soll es dann noch rumpeln, wenn wieder irgendwelche Maßnahmen kommen? Deswegen hoffen wir sehr, dass die Bundesrepublik Deutschland so wie andere Länder verfährt und sich dort entspannt.
Ja, da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das war urlaubsbedingt war ich in zwei nordeuropäischen Ländern unterwegs und da war schon interessant zu sehen, dass du dahin kamst. Natürlich, wenn man jetzt nicht irgendwo im Alltag drin ist, ist immer noch was anderes, wenn man als Tourist nur sieht, aber schon sehr krass zu sehen, wie einfach.
Es gibt das nicht,
ja. Da war gar nichts, ja, nirgends mehr. Das Einzige, ich hatte es in meinem Newsletter-Vorwort geschrieben, war, dass du mal irgendwo auf eine Toilette kamst und dann hingen da noch so wie Relikte aus. Von vorm Krieg.
Diese Advice, bitte. Dass,
also so Hygienehinweise.
Joachim, wir hatten ja schon mal darüber geredet. Meine Meinung dazu ist halt auch, ich sehe, in Spanien wurde lange eine Quarantäne abgeschafft. England wissen wir ja selber, wie früh die es übers Board geworfen haben. USA, ich höre da oder ich lese da aktuell oder seit längerem keine Horrormeldungen von überfüllten Krankenhäusern. Ich weiß nicht, ob die eine andere Virusvariante haben und ob der Killer-Virus laut Lauterbach nur in Deutschland existiert. Was soll ich sagen? Ich bin halt auch für Eigenverantwortung, wenn jemand. Ich habe viele Konzerte erlebt über den Sommer jetzt noch. Leute haben die FFP2-Maske an, freiwillig, völlig okay. Du willst dich schützen, du hast die Maske an, was ich total in Ordnung finde. Ich bin da pro Selbstverantwortung und glaube auch, dass es in der aktuellen Situation, wo sich die Welt eh schon so schwer tut, auch ohne Corona, nicht förderlich ist, weitere Maßnahmen aufzuerlegen, die das Leben der Kulturschaffenden, der Gastronomie noch schwerer machen. Und
außerdem kann man sich einfach...
Ich zähle auf Herrn Buschmann weiterhin. Danke FDP, ohne euch wären wir wieder im Lockdown. Joachim, kannst du das nochmal, darf ich das wiederholen nochmal?
Die FDP ist die verrottetste Scheißpartei auf diesem Planeten.
Marco Buschmann, danke dir. Der Herr Lauterbach wollte eigentlich schon ab dem 1. September den Lockdown machen, aber Herr Buschmann hat ihn bedroht. Nein, lass uns das Beste hoffen. Ich hoffe, dass diese ganzen Maßnahmen, jetzt um da mal ernst zu bleiben, dass die alle in der Schublade bleiben, dass keines der vielen Bundesländer irgendwas anwenden muss und wir alle... wie jetzt auch in der Variante eine schwerere Grippe haben und alles bleibt in der Schublade und alles läuft normal weiter und der verrückte Russe hat einen Autounfall.
Oder fällt aus dem Krankenhauszimmer.
Genau, fällt aus dem Krankenhauszimmer oder lässt sich vom Sänger der Bösen Onkels über die Landstraße chauffieren und hat dabei einen Unfall. Ich weiß es nicht, das wäre doch einfach schön. Keine weiteren Maßnahmen, der Russe fällt tot um, was brauchen wir noch?
Ja, milden Winter.
Milden Winter,
aber wenn der Runde, ein bisschen Schnee. Der Russe tot umgefallen ist, dann brauchen wir auch keinen milden Winter. Nein, aber milden Winter und und wir brauchen vor allem, da muss ich noch kurz was zitieren, was ich heute aus einem dieser Tech-Newsletter, den ich als top informierter junger Mensch natürlich abonniert habe. Ticketmaster, ein Live Nation-Unternehmen in den USA, hat jetzt wohl überlegt, NFT-Tickets einzuführen.
Okay.
Was NFT ist?
Erklär es mir, was passiert
Non-fungible da? Non-fungible Tokens. Das ist so Blockchain-Technologie, wo du, es gibt so, ist ja der Hype gerade so, digitale Kunstwerke, die über so einen Blockchain-Code quasi individualisiert und damit einzigartig sind. Mhm. Und jetzt haben die wohl vor, Tickets zu machen, aber sie nennen es Digital Collectible Commemorative Tickets.
Was ist mit diesen
digitale,
Tickets? Können die sprechen,
sammelbare,
die Tickets?
Erinnerungstickets. Das heißt, du kaufst bei denen dann, das ist ein geniales Geschäftsmodell, vielleicht solltest du auch mal drüber reden, du kaufst ein Ticket, aber das Ticket ist jetzt kein Ticket, das dich zum Eintritt auf ein Konzert bedingt erlaubt, sondern nur, dass du quasi also virtuell in diesem, vielleicht diesem Metaverse von Mr. Zuckerberg irgendwann rumwählen kannst und sagen, schau mal, ich war damals doch bei dem Agnostic Front Konzert und dann hast du aber das Ticket nicht in echt, sondern dein Avatar kann dann mit diesem NFT, virtuellen Ticket, das zu nichts gut ist.
Das ist doch crazy.
Aber du kannst damit rumwedeln und sagen, so, guck mal, da war ich. Und du kannst beweisen, dass du da warst.
ohne da gewesen zu sein, oder muss ich hingehen?
Ja, wahrscheinlich musst du da gewesen sein, aber ja, du kannst hoffe. Es ja, jetzt kannst du ja nur mit diesem, du kannst ja jetzt ein ausgedrucktes Ticket rumwedeln und verkaufen bei eBay.
Genau,
vielleicht,
genau.
Wenn da mit dem Ox-Logo drauf und einem Agnostic Front-Logo und dann genau. Ist es halt was wert.
Ja.
Künftig verkauft man so ein Erinnerungsticket dann digital.
Das ist auch irre, warum Geil. Machen die das? Ich weiß nicht, glaubst du,
Weil
dass
man das Geld damit verdienen kann und irgendwie
kaufen haben Idioten das Leute?
Kohle aus dem Kreuz werden kann.
Ja, es wird ja, gibt ja auch da öfter schon in den USA, ich glaube, das war bei Bruce Springsteen letztens die Diskussion, diese dynamische Preisentwicklung, dass halt irgendwie 80% der Tickets haben Festpreise und die letzten 20% sind dann dynamisch.
Dynamisch, ja.
Genau, dynamisch. Und dann ist halt, wenn viel Nachfrage ist, ne, geht es dynamisch nach oben. Vielleicht, weiß ich nicht, ist das was fürs Ox? Die letzten 500 Ox-Hefte, 12,50 Euro.
Ja. Abonnier jetzt oder du musst den dynamischen Preis genau. bezahlen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich wäre ja einfach froh, wenn die Leute irgendwo ihre Tickets kaufen, ob bei Ticketmaster oder Eventim oder sonst was. Aber das wird schon werden, es wird gut. Ansonsten, wenn ich den Garten hier so sehe, kann ich bei dir als Gärtner anfangen?
Ja, ich brauche jemanden zum Rasenmähen.
Ich mache auch unter Mindestlohn. Komm, ja, 9 Euro. Kannst du mich nehmen? Bitte, bitte.
Das dürfen wir jetzt im Finanzamt nicht mitbekommen lassen. Und du kannst aber gleich mal rausholen. Ich hole schon mal die Handschuhe und die Gummischuhe raus. Nico, vielen Dank. Du hast es nötig. Du musst jetzt hier Rasenmähen.
Alles klar. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.